Wissenschaftler zwischen einem Philosophen, einem Moraltheologen und einem Theologen. Einige Richtungen des Denkens wenigstens erarbeiten. Richtungen des Denkens, die eventuell Möglichkeiten aufzeigen, wie aus den heutigen Menschen, aus den nicht nur Menschen, der schon ein anonymer Christ ist, irgendwie das Christliche in sich trägt, einen bewussten Christen nicht verschaffen, nicht wollte, nicht könnte. Und ich glaube, in diesem Fall müssen wir ganz konkret anfangen, Sie, Herr Doktor, was glauben Sie, was macht heute einen naturwissenschaftlich gebildeten Menschen am meisten Schwierigkeit mit dem christlichen Glauben?
Diese Frage kann man natürlich nicht in einem kurzen Satz beantwortet werden, weil wir hier schon auf die, man kann sagen, grundsätzliche oder allgemeine Frage der Abstraktion des Menschen stoßen. Wir reden von einem Naturwissenschaftler oder naturwissenschaftlich gebildeten oder ausgerichteten Menschen, und dabei haben wir aber die Frage ist, dass naturwissenschaftlich ausgerichtet sein ist nur eine Seite ihres Menschseins, und wahrscheinlich für die grundlegenden Fragen des religiösen Fühlens und Denkens nicht einmal die entscheidende. Woher er kommt, aus welcher Familie, welche Schule er in seiner naturwissenschaftlichen Ausbildung durchgemacht hat, das sind wahrscheinlich Punkte, die für unseren Zweck oder für das Ziel, das wir uns gestellt haben in diesem Gespräch, eigentlich wichtiger sind. Dass die Naturwissenschaft ist ein Nenner, das diese Leute einigt. Es gibt sicher auch viele andere Gesichtspunkte, die sie einigt, aber man kann vielleicht auch sagen, dass die Naturwissenschaften, wenn man tiefer in das Problem eingeht, geradezu etwas Trennendes sein kann, denn ich glaube nicht, dass man einem Mathematiker gleich, dass die Probleme eines Mathematikers gleich sind, wie die zum Beispiel eines Arztes, eines praktischen Ingenieurs, zum Beispiel eines Forschungsingenieurs. Sicher sind die Zugänge für das religiöse Fühlen und Denken für einen Mathematiker ganz anders als gerade das Beispiel eines Forschungsingenieurs. Ich glaube, hier,
ja, wie haben Sie aber in Ihrer konkreten Leben, in der konkreten Existenz ihres naturwissenschaftlichen Daseins eigentlich, sagen wir geschichtlich, die Problematik des Glaubens, die Konfrontierung der heutigen Naturwissenschaft mit dem Glauben erfahren?
Wenn ich aus der eigenen Erfahrung, weil ich glaube, ich kann nicht meine eigene Erfahrung hier für die Erfahrung vieler anderen stellen, weil ich aus einer religiösen Familie komme, eine ausgesprochene religiöse Erziehung gehabt habe, immer wieder diesen Problemen nachgegangen bin. Ich glaube, dass für den Großteil der Menschen die Problematik erst dann irgendwie bewusst wird und erlebt wird, wenn eine außergewöhnliche Situation eintritt.
Aber haben Sie nicht gerade aus dieser Situation heraus eine Möglichkeit, die Frage zu stellen, aus Ihrer Erziehung und aus Ihrer Familie, aus Ihren bisherigen persönlichen Erfahrungen sind Ihnen die Glaubensfragen, die man bei diesem Unglauben automatisch herausholen müsste, bekannt. Und Sie kennen aus Ihrer naturwissenschaftlichen Praxis und aus Ihren Kontakt mit Naturwissenschaftlern, Naturwissenschaftlern die Situation dieser Menschen. Und jetzt haben Sie gerade die Möglichkeit, diese beiden miteinander zu vergleichen. Sie wissen, was man an diesen Menschen herantragen oder aus diesen Menschen herausholen sollte. Und Sie wissen auch, in welcher Situation Sie sich ungefähr befinden. Und wenn Sie jetzt ganz konkret wissen, nehmen wir ein praktisches Beispiel, diese Menschen sollen zu einem Gott beten oder sich zu einem Gott bekennen. Oder den Willen dieses Gottes annehmen. Wo sind die Schwierigkeiten für diesen Menschen, das zu tun?
Ja, die erste und wahrscheinlich grundlegendste Schwierigkeit ist, dass dieser Gott, zu dem sie beten sollten, und diesen Gott, den sie anerkennen sollten, für sie ein unbekannter Gott ist. Dort liegt eigentlich das erste Problem.
Aber da ist es auch eine Frage gestellt, sind Sie aber bereit, eine Botschaft über einen Gott anzunehmen? Könnte man zu Ihnen sagen, zu Ihnen kommen und sagen, Sie beten zu keinem Gott oder anerkennen keinen Gott und glauben an keinen Gott, hört auf keinen Gott, warum nicht? Ich bringe euch nun die Botschaft von diesem Gott. Wer nun dieser Arzt sagen, oder dieser Naturwissenschaftler, ich danke dir, rede zu mir. Und dann werden sie sagen, ja nun, da habe ich erst recht das Misstrauen, wenn sie mir so von außen eine Botschaft von einem unbekannten Gott bringt.
Ich glaube, sie sind bis vor einem konkreten Projekt man könnte von zwei oder von drei großen Situationen reden. Der Großteil, der in einer Art, ja, wenn wir das Wort machen wollen, in einer Art Routine liegt, in einem vielleicht mit einem Bild wie eine Rakete, die abgeschossen wird, solange sie nicht von anderen Kräften in ihrem Lauf, von ihrem initialen Schub ausgesehen oder bestimmte Laufbahn sind, wenn sie nicht in diese Laufbahn gestellt worden, sondern einfach weiter in diese einmal empfangenen oder sich selbst auferlegten Laufbahn ziehen, werden sie nicht zugänglich sein. Dann gibt es die andere Kategorie, die ist vielleicht größer, als man meint, die sich vor dem Unendlichen sieht, im Sinne der unendlich wirkenden Kräfte, wie sie zum Beispiel das Atom zeigt, oder das Weltall, oder die ungelösten Fragen der Biologie, oder der ungelösten Fragen der Psychologie. Diese werden wahrscheinlich immer irgendwie in einer Ruhe oder in einer ganz bestimmten Situation werden sie für ein solches Gespräch aufgeschlossen sein. Und mehr oder weniger alle wenn Ihre persönliche Situation eine plötzliche Gefährdung, eine, ja, sich einer Gefährdung oder sogar vor der Vernichtung, das wäre dann der Tod, in dieser Situation sind, ist dann die Empfindlichkeit besonders groß. Was wir eigentlich erreichen möchten, und das ist die Schwierigkeit und das ist das Alltägliche, jene, die in ihrer angefangenen Bahn sind und sich nicht von Kräften von außen irgendwie in dieser Bahn, von dieser Bahn abgedrängt fühlen oder in diesem Fortschreiten bedroht sind, diese also zu erreichen, glaube ich, ist dann so eine
Naturwissenschaftler, dass die
Revolution zu den Naturwissenschaftler von diesem Aspekt hat, den Sie als Philosophen, jetzt erwähnen. Es gibt für ihn keinen Aspekt eines unzureichenden Grundes. Denn der Naturwissenschaftler die Evolution sieht, ich meine, streng naturwissenschaftlich, dann ist es für ihn, ist für ihn eigentlich eine Umwandlung oder Verlagerung von Energien. Wenn er davon ausgeht, dass die Energie als Potenzial in seiner Größe vorhanden war, dann glaube ich nicht. Dann würde ich sagen, wir haben das Gesetz der Erhaltung der Energie und die Energie nimmt andere Formen an. Ich glaube nicht, dass er darin eine Zielgerichtetheit, unbedingt eine Zielgerichtetheit,
Zielgerichtetheit zunächst einmal, nicht wahr? Es ist doch so, nicht wahr, dass das nicht wahr, Weltsein sich doch höher hebt, irgendwie.
Ja, da wollte ich gar nicht zuerst eine Frage stellen. Nimmt der Naturwissenschaftler eine eindeutige Wirklichkeit an oder gibt er eine Vielschichtigkeit in der Wirklichkeit zu?
Ich habe also Ihre Frage nicht verstanden, genau wie Sie verstehen.
Nimmt der Naturwissenschaftler an, es gibt nur einen einzigen Stoff, nennen wir ihn Materie oder Energie oder wie wir das wollen. Oder gibt der Naturwissenschaftler aus seiner Erfahrung zu, dass es mindestens einen doppelten Aspekt der Wirklichkeit gibt, wie wir sie bezeichnen würden, Materie und Geist.
Ich glaube nicht, dass man diese Frage so stellen kann, sondern wir haben schon einen doppelten Aspekt, aber der doppelte Aspekt ist Materie und Energie und wir wissen, dass die Materie in Energie verwandelt werden kann und dass die Energie in Materie verwandelt werden kann. Das kennen wir aus der Atomphysik, dass diese einander gleichgesetzt werden können und dass diese einfach zwei Aspekte eigentlich des Gleichen, in diesem Sinne des Gleichen sind. Und das ist die einzige Möglichkeit, die es gibt, also Materie und Energie. Oder gibt es dann noch das, was wir mit dem Phänomen Leben bezeichnen? Und wenn wir so weit weitergehen, ein Leben in vielen Formen, ein, sagen wir, rein vegetatives Leben und dann die gesamte seelische Schicht und dann sogar die geistige und dort wieder eine Welt. Und dann vielleicht noch eine andere. Ist das der Naturwissenschaft von vornherein gegeben? Rechnet er damit? Oder klammert er das aus? Oder sagt er, als Naturwissenschaftler ist mein Bereich so groß? Es kann vielleicht noch andere Dinge geben? Also, wahrscheinlich der Moderne wird die Sache ausklammern. Der auch im 19. Jahrhundert verbindet, dort hat das negiert. Wir könnten eigentlich so sagen, ein bisschen wie Kant gemacht hat, dass man theoretisch würde man das auf die Seite lassen, alle diese Aspekte, die Sie vom Leben eigentlich mit der Psyche und mit dem Geist angetönt haben, die würde man bei einem theoretischen Nachdenken über diese Formen würde man ausklammern, aber mit der praktischen Vernunft lebt er und weiß er, dass diese Dinge bestehen. Und ich glaube, um zurückzukommen auf das Erste, meistens lebt er diese Dinge unbewusst, bis eben etwas Störendes von außen kommt, das ihm eigentlich plötzlich zeigt, dass seine Rechnung, wenn ich so sagen will, nicht aufgeht.
Also ich möchte doch hier Frage stellen. Nicht wahr, wenn Sie, nicht wahr, sagen, die nicht wahr, Naturwissenschaft von sich aus nicht wahr, kann nicht schlüssige nicht wahr, Beweise bringen, nicht wahr, gibt es dennoch Anhaltspunkte, nicht wahr, dass doch die Entwicklung in eine Richtung geht, und zwar in eine Richtung des Höheren, des nicht wahr, Vorwärtsgehenden. Und wenn ein katholischer Wissenschaftler dieses anschaut, von nicht wahr, seinem Glauben her, und diese Weltschau hinein integriert in seinen Glauben, was geschieht dann mit seinen wissenschaftlichen und mit seinen Glaubenserkenntnissen? Wo sind diese Punkte vor allem, wo diese zwei Anschauungsweisen aufeinander prallen?
Hier haben wir, ich meine, auch wieder sehr vereinfacht und extrem schematisch ausgedrückt, haben wir zwei Möglichkeiten, die sich dann natürlich in der Wirklichkeit überschneiden und nie in dieser reinen Form da sein werden. Die erste ist, jene, den wir im Körperglauben nennen könnten, wo ein, wenn man so ausdrücken kann, ein ungestörtes Nebeneinander besteht. Und das ist bei einem Katholiken sogar sehr gut möglich, indem er einfach das von seiner Kindheit mitgebrachte Glaubensgut mehr oder weniger kindlich oder halb erwachsen weiter schlägt oder weiter mitträgt. Das ist also die eine Möglichkeit. Ich habe das auch bei Protestanten gesehen und in Gesprächen mit guten Freunden, die einfach ihren kindlichen Glauben abseits von ihrer
Bezeichnung. Zwei Stockwerke oder
Stockwerke, ja, zwei Stockwerke, die sie so haben wollen. Und dann haben sie die andere Möglichkeit, die dann alle möglichen Stufen und Intensitätsgrade haben, eines Einbaues des wissenschaftlichen, ja, vielleicht dieses, könnte man nicht einmal sagen, der Wissenschaft, als vielleicht sogar besser der wissenschaftlichen Anstrengung und der wissenschaftlichen Arbeit in diesem Gedanken der macht euch die Erde untertan.
Nun, ist es aber nicht so. In dem er ein Christ ist, muss er überzeugt davon sein, nicht mehr, dass es nur eine einzige Wahrheit geben kann.
Ja, ich glaube nicht, dass diese Überzeugung unbedingt bewusst sein muss, sondern gerade in seiner technischen Arbeit ist es sich bewusst, dass er auch von der Naturwissenschaft je nach seiner Spezialität, je nach seiner Arbeit nur einen Aspekt untersieht, jeden ein Aspekt für ihn maßgebend ist und ohne die anderen Aspekte zu verleugnen, lässt es sie praktisch gesehen auf die Seite und ich glaube, er wird nicht gestört sein von dem Gedanken einer einzigen Wahrheit. Ich glaube nicht, dass das ein Gedanke ist, den wissenschaftlich tätiger Mann, dieser Gedanke muss ihn nicht unbedingt stören.
Aber das ist
eine philosophische.
Ja, aber dann kommt nicht eine konkrete Situation, dass er sagt, als Naturwissenschaftler nehme ich das und das an. Und nun kommt jetzt am Glauben hier eine andere Wahrheit, oder sie wird mir vorgelegt und mit der werde ich nicht fertig. Ich kann sie nicht annehmen. Entweder lasse ich sie als eine ganz andere Wahrheit, dann habe ich eine doppelte Wahrheit, oder ich bin eben im Konflikt.
Wie verdenken Sie, Micha, zum Beispiel, diese Konfliktpunkte, Erschaffung der Welt, Erschaffung des Menschen, spezielle Erschaffung, nicht der menschlicher Seele, Paradies, Monogenismus oder Polygenismus, Erbsünde, dann später, nicht wahr, Eucharistie, Transubstantiation und so weiter als nicht wahr, Naturwissenschaftler heute. Wie wollen Sie als ein ewiger Christ, ewig denkender Christ und nicht wahr, naturwissenschaftlich gebildeter Mensch mit diesen Problemen nicht wahr, fertig? Nicht wahr, werden Sie überhaupt nicht wahr, fertig? Nicht wahr, bedeuten diese Probleme für Sie oder nicht?
Ja, da haben Sie ja eine konkrete Frage gestellt, auf die ich gerne eingehe, aber die ich nicht ohne weiteres auf meine Kollegen oder noch weniger auf Naturwissenschaftler übertragen kann oder möchte. Da stellen Sie mir konkrete Fragen, die ich nur konkret für mich persönlich antworten kann. Also wenn ich hier eine Antwort gebe, dann ist das eine subjektive, muss ich betonen, eine subjektive Antwort, wie ich mich um diese Probleme persönlich bemüht habe.
Aber ich glaube, das ist das eine Antwort. Denn sonst waren wir wieder in der Abstraktion. Wir müssen doch sehen, wie ein konkreter Mensch, der zugleich Christ und Naturwissenschaftler ist, mit den ganz konkreten Fragen fertig wird. Denn wenn wir sagen, an sich ist er so und so, oder an sich sollte man so und so fertig werden, de facto aber einzelne doch nicht damit fertig werden, dann haben wir nichts erreicht. Es geht doch darum, wie kommt man an, oder wie macht man das einem Menschen einsichtig, und das lässt sich nur so vorstellen, wenn jemand sagt, ich habe für mich die Frage so und so. Wir antworten hier eine Stelle eines Zeuges. Und dieses Zeuges war in dem Sinne äußerst wertvoll, dass man sieht, man kann das so und so anpacken mit Foto und man kann damit so und so fertig werden. Einer, den wir kennen, ist so vorgegangen und ist so damit fertig geworden, oder ist nicht fertig geworden, ist an diese und diese Schwierigkeiten gestoßen. Und nun sollen nun andere schauen, was lässt sich nun hier konkret sagt.
Ja, das kann ich natürlich schon antworten. Vielleicht muss ich einmal als erstes sagen, dass ich viele kleine Schwierigkeiten gehabt habe, aber eigentlich nie das, was die Leute an der Glaubenskrise sagen. Das habe ich also in diesem Sinne nicht gekannt. Und es ist natürlich so, dass es eigentlich ein schrittweises Vorwärtstasten war, das je nach Zeit, Lage und so weiter vielleicht ein bisschen andere Aspekte hatte. Gehen wir von der nicht ganz konkreten Situation oder von der allzu vereinfachten Situation des Krümelglaubens aus, dann könnte ich sagen, dass ich bis zu einem gewissen Alter gewisse Probleme ausgeklammert habe. Das muss man sich bewusst sein, und zwar sind es zwei Kategorien von Problemen, nämlich die der Revolution im Detail, wenn ich so sagen darf, denn grundsätzlich war es klar, dass es eine Revolution gibt, aber sagen wir, die Detail, die habe ich ausgeklammert, das ist in einem Punkt. Und im anderen, dass das Alte Testament von Religiösen ausgeht, muss ich schon sagen, dass es für mich eigentlich nur eine kardinale Frage gab, und das ist Christus. Ich habe immer versucht, Christus als Person, als geschichtliche Erscheinung, als Gott-Mensch, als Manifestation des, wenn wir so sagen dürfen, des unbekannten Gottes in das Zentrum zu stellen. Insofern hatte ich eigentlich keine Schwierigkeiten.
Stand aber Christus in irgendeiner Beziehung zu ihrer naturwissenschaftlichen Welt und zur naturwissenschaftlichen Erfahrung? Oder war das etwas, was von einer völlig anderen Welt an sich herankam?
Nein. Er stand mittendrin. Und er stand mittendrin aus seinen konkreten Forderungen, der als Mensch, der an ihn glaubt und ihn folgen will, stellt die Frage des, wenn wir so sagen wollen, der oder sagen könnten eines Versuches der moralischen Integrität. Ich glaube, man muss immer eigentlich von diesem...
Also dann hatten Sie doch Christus zuerst erfahren, als derjenige, der für Sie der Weg ist für das konkrete Leben oder für die konkrete Gestaltung des Lebens.
Ja.
War aber Christus auch für Sie irgendwie eine Antwort auf die Fragen, die sich in der Naturwissenschaft stellten?
So gesagt, nein.
Hätten Sie zum Beispiel, wenn wir von der Revolution ausgegangen sind, von der Schöpfung oder von der Sünde, von der Erbsünde, ist Ihnen irgendwie die Frage aufgetaucht, wenn ich jetzt als Naturwissenschaftler diese Dinge verfolge, merke ich, eine Antwort ist nur rein naturwissenschaftlich möglich oder nicht möglich, und hier, um zu einer vollen Antwort zu kommen, muss ich nun sozusagen von meiner Naturwissenschaft her, Christus suchen, ich spüre die Notwendigkeit dazu, und wenn ich ihn jetzt finde, und aus dem Glauben als Christ haben Sie ihn gefunden, und wissen Sie, was der bedeutet, machen Sie nun die Erfahrung, hier ist die Antwort auf das, was ich als Naturwissenschaftler als Fragen habe.
Ich möchte sagen, nein, ich bin nicht eigentlich die Antwort auf Ihre Frage ist das Umgekehrte. Ich war zuerst Christ und nachher Naturwissenschaftler. Oder ich bin Arzt geworden als Christ. Sie könnten mir die Frage umgekehrt stellen und fragen, warum ich dann als gläubiger Christ, als Klosterschüler, nicht Theologe, sondern Arzt geworden bin.
Und trotzdem Christ geblieben sind.
Vielleicht kommen wir später darauf, aber die erste Frage, die kann ich Ihnen sehr, sehr genau beantworten, weil ich viele Aussagen darüber habe, was ich mit der Sache damals sehr ernst genommen habe als Berufung. Und ich habe dann später entdeckt, dass ich eigentlich Arzt geworden bin, weil der Mensch im Mittelpunkt meines Interesses stand. Und wahrscheinlich aus diesem Grund bin ich nicht Theologe geworden und auch nicht Philosoph. Und ich glaube, hier stecken wir dann in einer Schicht drin, die tief fast 30 Jahre sind jetzt her, ich das nicht in einer philosophischen Form oder in einer bewussten Überlegung als existenziell hätte deuten können. Aber wir können jetzt einmal zurückgehen auf Ihre Frage, wie die Sache sich heute stellt. Auch heute möchte ich sagen, dass Christus nicht eine Antwort ist auf mein naturwissenschaftliches Suchen, denn gerade durch das Großteil durch das Interesse für den geschichtlichen Jesus, für das Neue Testament habe ich gesehen, dass eben diese Fragen, dass Christus in seiner Einfachheit, Sie müssen mich richtig verstehen, nicht eine Antwort ist für die naturwissenschaftlichen Fragen, sondern für eine Antwort auf das, was noch tiefer ist und die Basis ist der naturwissenschaftlichen Frage. Ich weiß nicht, ob Sie mich verstanden haben.
Also verstanden würde mich jetzt sehr interessieren, meinen Sie also, ein Naturwissenschaftler, der Christus noch gar nicht kennt, hätte also gar keinen Ansatzpunkt, damit er die Botschaft von Christus, von der Naturwissenschaft her, irgendwie bereit annehme oder wenigstens suche nach Christus frage, weil ihm das als etwas völlig Fremdes für seine Welt erscheint. Er könnte die Grenzsituation über Krankheit oder Ehe oder persönlichen Erfahrung vorbereitet stoßen, es könnte noch etwas geben, aber von der Naturwissenschaft her, von der Evolution, von den Fragen, die sich in ihm mit seiner Fachkenntnis ergeben, hätte er gar keinen Ansatzpunkt.
Ich will nicht sagen, er hätte keinen Ansatzpunkt, aber ich glaube, die Frage für ihn wirklich und dringend und zwingend nur aus diesen Grenzsituationen, wenn Sie so sagen wollen, oder wenn wir dieses Wort nicht brauchen wollen, oder uns einfacher ausdrücken, nur aus seinem Menschsein, aber nicht aus seinem Naturwissenschaft, nicht aus seiner professionellen als Naturwissenschaftler, aber man kann diese zwei nicht voneinander trennen.
Vielleicht liegt da etwas noch Tieferes dahinter. Nicht verwendet der Begriff der Schöpfung. Nämlich, dass die Schöpfung irgendwie, wenn man nachdenkt, wie neben dem Sein ein Seiendes noch stehen kann, überhaupt. Ich glaube, dass diese Schöpfung nur als eine große Zurückhaltung zu denken ist. Gott zieht sich gleichsam zurück, damit das Seiende überhaupt sein kann. Also es ist gleichsam eine große Vornehmheit da drin. Gott ist so vornehm, dass wir ihn gar nicht bemerken.
Ja, ich verstehe diesen Gedanken so gut und ich möchte wirklich sagen, dass ich glaube, dass außer in diesen Grenzsituationen, wo wir irgendwie auf den Zahn gefühlt werden, dieses sich zurückziehen so groß sein kann, dass wenn man nicht von irgendeiner Seite her in die Enge getrieben wird, wie wir aus einer Tradition heraus schon mit der Fragestellung vertraut sind, dass eben diese Gefahr ist, dass er dann der ganz unbekannte Gott
ein christlicher Forscher muss auch so forschen, als ob es keinen Gott gäbe, weil er von vornherein annehmen muss, dass Gott in in dieser großen Zurückhaltung gewöhnlich wenigstens in den gewöhnlichen Lauf der Ereignisse nicht eingreift.
Ja?
Sonst könnt ihr ja gar nicht forschen.
Ja, wobei ich allerdings die Frage habe, dann, dass es hier forschen heißt, heißt es ja bloß praktisch so. Heißt nun nach dem Sinn fragen oder übersteigt das automatisch der Naturwissenschaftler? Wir kommen hier jetzt auf zwei Dinge, nämlich auf die erste, was kann überhaupt ein Naturwissenschaftler als Naturwissenschaftler feststellen und wo muss er seine Kompetenzen oder die Überschreitung seiner Kompetenzen sofort zugeben? Und dann das zweite, was sich notwendigerweise damit ergibt, das ist dann die Frage, was ist nun in diesem faktischen oder in diesem Feststellung der Gegebenheiten das, was wir als anonymes Christentum bezeichnen? Gibt es nun in diesem Verhalten des Naturwissenschaftlers irgendetwas, was wir sagen, es ist völlig in Ordnung? Er soll so dabei bleiben, denn das ist ja gerade, was wir nachher als Christen immer annehmen und bejahen müssen, und wir müssen es nur in großen Zusammenhängen stellen, und dann hätten wir das, was wir als anonyme Christen nennen.
Und wie werden Sie zum Beispiel mit dem Satz nicht fertig, alles ist auf ihn hin erschaffen? Nicht bedeutet, nicht können Sie diesen Satz auch auf die Evolution anwenden?
Ja, Sie haben mir ein bisschen mit großen Schritten voraus. Ich möchte lieber beim Neurastrologen bleiben, der war in Kontrolle und mir die Frage gestellt hat. Ich möchte so sagen, die Grenzen liegen, wie eigentlich der sprachliche Ausdruck schon sagt, in dem, was hinter der Physik liegt, nämlich in der Metaphysik, wobei die Metaphysik in diesem Sinne auch den Glauben einschließt.
Ja, aber ich habe mir das so viel eingeführt, der wahrscheinlich für die meisten Naturwissenschaftler von vornherein fraglich ist, Metaphysik.
Er ist nicht fraglich, sondern er sagt,
einerseits die Problematik, andererseits die Lösungsversuche.
Das wäre die Frage, Veranschaulichung. Sind also Naturwissenschaftler anonyme Christen oder sind sie als Menschen anonyme Christen?
Sie sind als Menschen anonyme Christen.
Oder würden Sie sagen, als naturwissenschaftlich geprägte Menschen?
Noch besser, als naturwissenschaftlich geprägte Menschen. Und damit kommen wir noch einmal zurück auf das, was ich am Anfang hier gesagt habe, oder darüber, was wir mit den Philosophen gesprochen haben, die verschiedenen Aspekte, die Frage nach der Einheit der Wahrheit oder nach der einen Wahrheit, die sich ihm wahrscheinlich sehr selten stellen, gleichzeitig eigentlich philosophisch geprägt oder gebildet ist, sondern dass eben diese Probleme, die Sie gesagt haben, eine Tönung oder die Lösungsversuche, die hat eine Tönung haben oder eine Untertönung, die von seiner naturwissenschaftlichen Bildung und Erfahrung her gegeben
wurde. Ja,
aber die das ist wieder eine ganz individuelle Frage. Für den einen kenne ich Hindernisse nicht. Und für andere kennen sie Hindernisse.
Ich glaube nämlich nicht.
Es ist nämlich hier vielleicht auch zu wenig darauf hingewiesen worden, nicht wahr, dass diese weltoffene Haltung des nicht wahr, Christentums überhaupt die nicht wahr, Technik zum Beispiel und die nicht wahr, Forschung ermöglicht hat.
Ja.
Sie zu dieser Respektierung der Objektivität
auszuführen. Also so die Technik zum Beispiel von vornherein schon ein Vorfeld des Christentums.
Ja, ich weiß nicht, ob ich Sie ganz richtig verstanden habe oder wie der Zusammenhang hier gegeben ist, denn meine Frage war eigentlich die, so wie Sie das formuliert haben, weil ich jetzt einen Erweis verbracht, dass ein deutliches Denken der Christ für den Buddhisten ein Hinweis sein kann,
ein Missionar
sein, jawohl, ein Missionar sein kann. Und ich habe die Frage zuerst mal die, ist die Deutung in sich selber mit dem Christentum so innerlich verbunden, dass das Christentum die Deutung erhebt und die Deutung zum Christentum führt. Und ich wollte das Beispiel der Japaner in dem Sinn anführen, das sind die Menschen, ich weiß nicht, ob sie an den Glauben überhaupt haben. Nehmen wir mal an, den christlichen Glauben haben sie nicht. Nun mag es aber trotzdem die Welt zu entmythologisieren. Sie können aber trotzdem als die Welt technisch beherrschen. Ist jetzt für Sie das Christentum eine Voraussetzung, denn Sie haben kein Christentum, damit Sie die Welt technisch beherrschen, oder brauchen Sie diese sogenannte Entmythologisierung durch das Christentum nicht, sondern Sie finden einen direkten Zugang zur technischen Bearbeitung der Wirklichkeit?
Das ist wahrscheinlich beides.
Ja. Darf ich hier vielleicht einmal auf das Praktische zurückkommen? Das, was der Philosoph gesagt hat, also Grund für den gewöhnlichen Naturwissenschaften nicht glaubwürdig. Es ist effektiv so, dass auch für mich selber die Offenheit des Christentums eine Neuentdeckung ist. Ich bin jetzt fast 50 Jahre alt, aber diese Entdeckung der Offenheit des Christentums in Praxis, also nicht theoretisch gesehen, eigentlich etwas Neues ist.
Was Sie wissen ja, womit die ersten Christen angeklagt wurden und warum die ersten Christen nicht wahr, Märtyrer wurden.
Ja,
aber sie wurden wegen Gottlosigkeit angeklagt.
Ja, aber gehen wir jetzt durch die Geschichte und dann sehen wir, wie das Christentum oder was wir Christentum landläufig unter Christentum verstehen, abendländisch wurde. Eine geschlossene Gesellschaft, wo oft Glaube, Soziologie, alles zusammen eigentlich so ein unentwirrbares Ganzes kann man nicht sagen. Sagen brauchen wir das Wort, das eigentlich kein Lob darstellt, ein System bildete und das ausgesprochen geschlossen war. Und seien wir ehrlich, und es ist die Aufklärung und die mit der Aufklärung, die Aufklärung begleitende Naturwissenschaft, die dieses Christentum wieder aufbrechen musste, damit es überhaupt offen ist. Wenn wir nämlich im gleichen Band weitergegangen wären, wären wir geschlossen wie eine Monade. Ja, aber dann war das wieder ein verfälschtes Christentum.
Ja, aber dieses verfälschte Christentum ist das Christentum, das den sogenannten anonymen Christen täglich in Erscheinung tritt, mit dem sogenannten offenen Christen kommt er vielleicht einmal in Berührung oder kommt mit ihm in Berührung. Und für ihn ist dieser offene Christ noch ein geschlossener.
Ja, aber mit anderen Worten, wenn das Christentum in seiner wahren Gestalt aufleuchten würde, dann hätte der Naturwissenschaftler keine Schwierigkeit mehr, dieses Christentum anzunehmen.
Als Mensch, nein.
Und als Naturwissenschaftler?
Ja. Jetzt kommen wir zu Punkt. Welche sind Ihre Schwierigkeiten, nicht als Mensch, sondern als Naturwissenschaftler, ich war gegen das gewöhnliche, gegen die gewöhnlich dargelegte christliche Lehre.
Jetzt müssen wir noch wissen, in der nachkonziliarischen Zeit, was Sie unter gewöhnlich dargelegten christlichen Lehre verstehen. Wenn Sie das, was vor
Mara, Sie können was nach Wandel werfen und Sie können mehr wandeln. Woher haben Sie uns den Wandel von Geschlossenen zum offenen Christentum erfahren? Danke, Sie auf die Frage. Sie haben gut gesagt, dass Sie jetzt aus Ihrer früheren Erfahrung von geschlossenes Christentum erfahren und mit dem, wenn es so weitergegangen wäre, würden Sie nicht fertig werden. Sie sind aus Wandel eingetreten. Sie haben irgendwo was von Gott. Nun, wenn Sie diese Punkte, die Sie sozusagen in Gott haben, nehmen, dann werden Sie wahrscheinlich dabei die Schwierigkeiten zeigen, die ein Naturwissenschaftler gegen das sogenannte geschlossene Christentum hat. Ja. Also sagen Sie einfach Ihren Denken. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist recht schwierig, das Übrigen aufzuzählen. Aber wollen wir mal den Philosophen ein bisschen dann wäre das Erste, dass ich entdeckt habe, dass das Christentum weder ein philosophisches System ist, noch an ein philosophisches System gebunden ist. Das wäre vielleicht
der Weg. Das ist etwas sehr Wichtiges. Mit anderen Worten, Sie behaupten, das Christentum hat gewisse naturwissenschaftliche Vorstellungen gehabt, die Ihnen als Naturwissenschaftler so große Schwierigkeiten machen, dass Sie gesagt haben, wenn das Christentum wirklich das ist.
Christliche Lehre, die alte, sogenannte alte vorgebrachte christliche Lehre, ein bisschen nicht mehr verteidigen. Aber nicht mehr, warum es nicht mehr naturwissenschaftlich und so diese nicht mehr ganze dogmatische Fragen sind nicht mehr gekämpft wird, sind manchmal nicht einmal 100 Jahre alt.
Ja, aber ich glaube, es sind nicht diese Schwierigkeiten, die geschichtlich geworden sind, Galilei, nachher Darwin oder so. Nicht das meine ich. Wesentliche Schwierigkeiten ist, dass man Christentum mit einem philosophischen System so dass man die zwei voneinander nicht entwirren konnte. Nicht, wir könnten das ganz,
ganz konkret. Wo hatten Sie ganz konkret den Eindruck, hier war ein philosophisches System so mit dem Christentum gekoppelt, dass eine Ehescheidung notwendig war?
Ja, die Entscheidung war in der Nächstenlastik, in der ich, sagen wir, philosophisch in kleinen Kindergarten
war. Ja, denken Sie auf diesen, das sehr weit großen Kindergarten, einige konkrete Fälle nennen?
Ja. Wahrscheinlich
Seelenurlaub zunächst einmal.
Notwendigkeit, mit einer Notwendigkeit, die in ihre Wesensdefinition hineingehört, nicht allein entlässt aus sich. Also, nicht wahr, dass sie die zwei, nicht wahr, dass diese zwei substanziell ineinander gehen. Nicht wahr, dann haben wir die, nicht wahr, Möglichkeit von, nicht wahr, beiden, nicht wahr, Lösungen. Nicht wahr, nämlich, nicht wahr, fragen wir einen, nicht wahr, Scholastiker. Ist die Seele natürlich unsterblich? Er sagt ja. Gehört zur Seele der Leib? Da sagt er natürlich durch Substanzeinheit mit innerer wesenhafter Notwendigkeit. Aber die Auferstehung der